So, hört ihr mich? Ja. Wir hatten ja letzte Woche von der Anne gehört, da stand die hier auch mit einer Lampe, mit einem Mixer und einem Föhn. Den Föhn konnte ich den Darm heute früh bei mir zu Hause nicht entziehen, aber ich habe mal so aus Anschauung nochmal den Mixer und die Lampe mitgebracht, weil ich fand es echt cool, wie das so dargestellt war, auch mit dem Strom, der so als Vergleich zum Heiligen Geist dargestellt wurde. Und ich dachte heute, ich mache es einfach direkt hier am Strom, damit ihr das alles seht. Und ich bereite das noch kurz vor. So, und die Birne noch richtig festdrehen. So, da zeige ich es euch mal. Warte mal, hier steckt auch alles. So was, ne? Also probieren wir es bei dem. Irgendwie funktioniert es ohne so richtig. Aber eigentlich ist ja alles richtig, oder? Also ich würde doch sagen, alles funktioniert und alles sieht so vom Äußeren her so aus, als würde es gut funktionieren können. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Also bei mir zumindest nicht. Naja. Aber vielleicht kann uns der Rolf in seiner Predigt sagen, woran es liegt. Oder was da manchmal sein kann, bei uns Menschen vielleicht auch, dass vom Äußeren her alles total gut aussieht und dass man denkt, es ist alles super und wir sind ein total guter Mensch, aber manchmal funktioniert es vielleicht nicht so richtig. Oder Gott sieht vielleicht auch in uns rein und sieht, was wirklich der Fehler ist.
Der eine oder andere wird vielleicht gelächelt haben jetzt. Naja, das sind ja Begebenheiten aus unserem Alltag. Ne? Ich gucke nochmal nach, die Leitung ist drin, durfte ich drauf verlassen. Ich habe das schon mal alles ein bisschen gesehen und ich verstehe auch was vom Fach. Und ich glaube das einfach dem Jannis. Und das ist euch ja nicht neu. Wir machen alles richtig. Und trotzdem klappt es nicht. Die Leitung ist angesteckt, die Sicherung ist drin, der Strom ist auch da, sehen wir am Licht. Nur der Mixer geht nicht. Wir wundern uns, aber wir wissen tief in uns drin, es gibt noch Fehlermöglichkeiten, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Die sind einfach in dem Gerät. Da kann der Motor kaputt sein, da kann ein Leitungsbruch sein. Gibt ganz verschiedene Sachen. Ist heute nicht unser Thema. Aber andere interne Fehler sollen ein Thema werden heute. Und ich möchte uns dazu erinnern an einen Vorgang 4000 Jahre zurück. Das Volk Israel ist im Begriff, nach 40 Jahren Wüstenwanderung endlich in das gelobte Land einzuziehen. Aber vorher mussten sie unter Beweis stellen, dass sie Gott auch wirklich glaubten. Der Weg in das verheißene Land war nämlich verstellt von einer Festung und die hieß Jericho. Ich lese mal ein paar Verse, die uns ein bisschen mitnehmen in die Zeit aus Josua 6 ab Vers 1. Dort steht, Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieh nun um die Stadt, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widerhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Ich könnte jetzt noch lange lesen, der Bericht ist sehr spannend und es geht auch noch eine Weile. Ich kürze das alles ab und sage euch, dass es so geschah, wie Gott das verheißen hat, ihr wisst es auch alle. Natürlich stürzten die Mauern der Stadt nicht durch den Schall der Widderhörner ein. Manche haben vermutet, naja, so viele Israeliten da drumherum ziehen, die stampfen wir alle mit den Füßen und dann gibt es Resonanz und dann stürzt die Mauer ein. Auch das war es nicht. Der Hebräerbrief sagt uns ganz deutlich, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Also es war allein der Glaube des Volkes Israel damals, der den Sieg über die Festung Jericho errang. Er äußerte sich im Vertrauen auf das, was Gott gesagt hatte. So unwahrscheinlich das auch war. Läuft einfach um die Stadt rum 7-mal. Da brauchen wir schon viel Glauben, dass man da nicht nach dem 6. Mal aufhört und sagt, passiert nichts. Gott hatte neben der Verheißung des Sieges auch genaue Anweisungen gegeben. Und auch da lese ich ein paar. Josua 6, wir bleiben in dem Kapitel ab Vers 17. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn sollen sie kommen. Und dann 2 Verse weiter, Vers 21. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Schaf, Rind und Esel mit der Schärfe des Schwertes. Vers 27. Und der Herr war mit Josua, und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Gott hatte befohlen, dass nichts von dem, was in Jericho war, übrig bleiben sollte. Es sollte alles beseitigt werden, unter den Bann gestellt. Das bedeutete für Mensch und Tier den Tod. Für Wertgegenstände, unser Text, der sprach von Gold und Silber, bronzenen und eisernen Geräten, bedeutete es, dass sie dem profanen Gebrauch entzogen wurden und in das Haus des Herrn kommen sollten. Sie sollten dort zur Verfügung stehen oder einfach nur verbleiben. Wenn wir die Sache geistlich betrachten, dann sehen wir in der Stadt Jericho ein Bild für die alte Welt, für die Welt ohne Gott. Und so stand die Stadt als eine Bastion des Teufels mitten in dem Land, das Gott seinem Volk zugedacht hatte. Und deshalb musste die Stadt, die Festung Jericho, vollständig eliminiert werden. Sie konnte dort nicht bleiben. Kein Rest durfte in diesem Land bleiben, wo Gottes Volk wohnte. Kein Rest von der alten Welt. Die Analogie drängt sich auf, so wie Jericho fiel, damit das Volk Gottes damals leben könnte, so muss die Welt für den Gläubigen heute in Trümmern liegen. Mit ihren sündigen Verhaltensweisen. Wenn er ein neues Leben mit dem Herrn Jesus beginnen will, hat das Alte keinen Platz. Es muss gebannt werden, wirkungslos werden. Es darf nicht mehr existieren. Und nebenbei, Jericho durfte nie wieder aufgebaut werden. So war es Gottes Plan. Und so ist es auch mit den Resten von Welt, von Teufelswirken in unserem Leben. Das soll nie wieder Raum gewinnen. erkennen, was der Text uns zu sagen hat. Sünde und Götzendienst waren normal in Jericho. Aber Gottes Volk sollte damit nichts mehr zu tun haben, sollte nicht in die Nähe kommen dieser Dinge. Gericht war angesagt über die alte Welt. Allein der Glaube, die ihm glaubten, überlebten das Gericht. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und so müssen auch wir im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Wort unseren Weg gehen. Und alles, was zur Welt, was zum Herrschaftsbereich des Teufels gehörte, muss in unserem Leben verschwinden. Und wie im Bild, es darf nie wieder aufgebaut werden. Nun, die Geschichte geht weiter. Nach diesen harten Anordnungen, nach den eindeutigen Geboten Gottes, macht sich Unbehagen breit, wenn wir weiterlesen. Josua 7, Abvers 1. Doch die Söhne Israels übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bet-El liegt, und sagte zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen, etwa 2.000 oder 3.000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn es sind nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3.000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen vom Tor bis nach Shebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Unerklärbar. Wusste Gott nicht, was er wollte? Hat er nicht gerade in Jericho diesen Sieg geschenkt? Diesen unglaublichen Sieg, der heute noch angezweifelt wird übrigens, keiner nimmt das richtig für voll, außer uns Christen. Wie kann Gott jetzt bei dieser Lappalie AI einfach zulassen, dass dort ein paar Mann gewinnen gegen eine Teilstreitkraft von Israel? Da sehen wir, wie der Josua mit dieser Frage zu Gott geht und sagt, Herr, das kann ich mir nicht erklären. Vers 6 steht, Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Und sie werden Gott immer wieder gefragt haben, was ist da los? Wir können uns nicht erklären, warum das nicht geht. Haben wir da irgendwo einen internen Fehler? Ist nicht äußerlich alles in Ordnung? Vers 10, da sprach der Herr zu Josua, steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen, haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht bestehen können, nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Und dann ordnet Gott an, wie es weitergeht. Die Israeliten hatten am nächsten Morgen anzutreten. Und es wurde das Los geworfen. Und es wurde ein Stamm ermittelt. Und es wurde eine Sippe ermittelt. Und in der Sippe wurde eine Familie ermittelt. Und Gott hat gesagt, und es soll geschehen. Wer mit dem Gebannten angetroffen werden wird, soll mit Feuer verbrannt werden. Vers 15 bin ich jetzt. Er selbst und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Und dann kommt es zur Katastrophe, Vers 18. Da wurde Achan getroffen. Der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda. Da sagte Josua zu Achan, ich lasse etwas aus, teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr. Ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren. Sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach. Und ich nahm es. Und siehe, es ist im Innern meines Zelts im Boden verscharrt, das Silber darunter. Josua schickt Boten hin und sie finden es genauso. Vers 24, da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel, seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte. Und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer und sie bewarfen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag. Zwei Geschichten, die zusammenhängen. Achan hat mit Sicherheit von Gottes Geboten, Verboten gewusst, aber er erlag der Versuchung. Hat so lange hingeschaut, ich bekam Lust danach. Vielleicht dachte er ja, wenn ich es heimlich tue, sieht's niemand. Auch Gott nicht. Ein verhängnisvoller Irrtum. Achan stellte seine Sicht auf die Dinge. Viel zu wertvoll zum Verbannen etwa, der schöne Mantel. Über die Sicht Gottes. Passiert es uns auch manchmal, dass wir Dinge einschätzen nach unserem Dafürhalten? Nun könnten wir fragen, wenn Gott es so genau nimmt, warum straft er dann den Achan nicht sofort? Ich denke, dass das Volk Israel damals und dass wir heute eine wichtige Lektion lernen sollten. Nämlich die, wo Schuld verheimlicht wird, schenkt Gott keinen Sieg. Wir haben gelesen, ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Damals erlitt das ganze Volk eine unerklärliche Niederlage. Keiner konnte sich vorstellen, warum. Und bis heute leidet das Volk Gottes als Ganzes, wenn Schuld nicht ans Licht gebracht wird. Denke an die Missbrauchsskandale unter dem Zeichen des Kreuzes in der letzten Zeit. Sind wir nicht alle betroffen, weil das so geschieht? Wir alle müssen uns schämen, dass so etwas unter Christen oder unter Leuten, die vorgeben, Christen zu sein, überhaupt vorkommt. Verheimlichte Schuld lähmt das ganze Volk. Da sagte Gott zu Josua, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Die Söhne Israels werden nicht mehr vor mir bestehen können. Die Leute in den Gemeinden des 20. Jahrhunderts werden nicht mehr vor mir bestehen können, wenn ihr nicht eure Schuld ans Licht bringt. Eure heimliche Schuld. Nehmen wir ernsthaft an, dass Gott heute ein Auge zudrückt und das damals nicht gemacht hat. Er ändert sich doch nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt Paulus. Römer 6, 23. So war das bei Achan damals. Wir haben es deutlich besser. Wir müssen nicht mehr selber sterben, sondern wir wissen von einem Heiland, der auch für heimliche Schuld gestorben ist. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. In Christus Jesus, unserem Herrn. Aber wir müssen genauso wie damals das ans Licht bringen, was wir so gerne verheimlichen würden. Denn das Gericht Gottes trifft nur die nicht mehr, die ihre verborgene Schuld ihm und wo nötig auch vor Menschen bekennen. Ist es nicht schlimm, dass wir, obwohl wir das so viel leichter haben als Achan, weil wir um diesen Erlöser wissen, seinen Fehler so oft wiederholen. Wenn wir doch mal an uns denken, wie oft hast du, wie oft habe ich schon gedacht, sieht doch keiner. Was ich denke, geht niemand was an. Dreimal schreibt Matthäus in seinem Kapitel 6, dass Gott im Verborgenen sieht. Wer es nachschlagen will, Matthäus 6, Vers 4. Vom Geben, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vers 6. Vom Beten, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vers 18, da geht es ums Vortäuschen ernsthafter Frömmigkeit. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Dreimal schreibt es der Matthäus. Mit anderen Worten, das, was du im Verborgenen denkst und tust, ist keineswegs verborgen, sondern es ist ihm offenbar. Offenbar mit dem ganzen Umfeld, mit deiner Situation, mit deinem guten Willen, mit all den Versuchen, die gescheitert sind, mit deinen Beweggründen, mit deinen Versuchungen auch, mit deiner Schwäche, mit deinem Versagen. Dieses Gesamtbild durchschaut er. Und ganz klar, was niemand sieht, hat Folgen für dich, für mich, für uns alle. Manchmal stelle ich mir meinen Eingang in den Himmel vor. Wenn ich dann vor dem stehe, von dem Philipp Spitta Folgendes gedichtet hat. Urquell alles Lichts, dir verhüllt sich nichts, wollte ich dir auch nichts bekennen, würdest du mich doch erkennen. Ja, du kennest mich besser noch als ich. Vor dir hingestellt, jede Hülle fällt. Ach, vor deinem Angesichte stehe ich erst im rechten Lichte. Was ich bin vor dir, das bin ich in mir. Und ich frage mich dann, wie wird er mein Leben beurteilen? Wie viele Sünden müssen dann zur Sprache kommen, die ich verheimlichen wollte? Wie viele Ausflüchte, wie viele Tricks, wie viele Notlügen etwa, diese ohne nachzudenken oder auch aus Angst vor der Wahrheit über meine Lippen gekommen sind? Wie viel Gewalttat gegenüber anderen? im Sinn von Matthäus 5, ihr kennt die Stellen, wo der Jesus sagt, wer seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Oder wer zu seinem Bruder sagt, Dummkopf, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Ist doch nicht so, dass mir das nicht passiert. Wie viele Ehebrüche werden zur Sprache kommen müssen? Natürlich auch in dem Sinn, wie der Jesus gesagt hat, ein jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen mit ihr in seinem Herzen. Wie viele solcher Ehebrüche werden bei mir zur Sprache kommen müssen, weil ich meine Gedanken nicht kontrolliert habe, weil die einfach viel schneller waren als die gottgemäße, vernünftige Kontrolle. Darf ich dich auch fragen, wie das bei dir ist? Gehörst du zu denen, die ihren Browserverlauf sorgfältig löschen, damit niemand sieht, auf welchen Seiten du unterwegs gewesen bist? Im Internet meine ich jetzt. Sind die Lust der Augen oder die Lust des Fleisches, so wie damals bei Achan, vielleicht auch dein Thema? Das sieht doch niemand. Das ist doch im Verborgenen, denken wir. Oder wie viel Geltungsdrang, Neid, Egoismus, Missgunst oder Überheblichkeit dominiert dein Denken? Das ist doch nichts für Leute, die nicht an den Herrn Jesus glauben oder nicht mit ihm gehen, alleine. Das ist doch den Jüngern auch passiert. Als sie auf dem Weg waren, fragten sie sich untereinander, wer wohl der Größte sein wird von ihnen. Wie viel Schuld trägst du? Wie viel Schuld trägst du anderen seit Jahren nach, obwohl du genau weißt, dass du vergeben solltest? Nach außen sieht man das nicht. Das sieht alles sehr gut aus. Stehen wir als Superchristen da? Nur leben wir nicht so. Der Jesus hat mal den Pharisäern gesagt, ihr macht nur die Schüssel von außen sauber, innen ist alles schmutzig. Gott ist nicht zufrieden, wenn äußerlich alles okay ist. Gott und unser Herr Jesus, sie lassen sich nicht auf eine Beurteilung des Äußeren reduzieren. Und so wie bei Israel damals, haben verborgene Sünden bis heute Folgen für die ganze Gemeinde. Wisst ihr, ich habe mehr oder weniger zufällig bei den Vorbereitungen Bilder in die Hand bekommen. Gemeindewochenende 2011. Und ich bin erschrocken über viele Geschwister, die ich dort gesehen habe, wo wir voll Gemeinschaft hatten, die heute nicht mehr mit uns gehen. Und als ich so darauf geguckt habe, war mein erster Gedanke, damals war die Welt noch in Ordnung. Aber dann kam ich ins Überlegen. Und da sind mir manche Dinge eingefallen. Eine ganze Reihe verborgener Sünden tauchte in meinem Gedächtnis auf. Ehebruch, Lüge, Neid, Egoismus, Missbrauch, Verleumdung, Unversöhnlichkeit, sexuelle Schuld. Damals alles schon da, nur noch nicht bekannt. Heute weiß ich, nein, auch damals war die Welt nicht in Ordnung. Wir wussten es nur noch nicht. Und genauso wie Israel nichts von Achans Schuld wusste, als es die Eroberung von Ai plante, sehen wir heute, dass Gottes Prinzip immer noch gilt. Verborgene Sünden haben Folgen für uns alle. Es gibt immer noch Schwierigkeiten. Unser Grundübel ist im Verborgenen. Ich will uns dazu ein Beispiel von Lutz Schäufler vorlesen. Der hat das ganz interessant dargestellt. Ist auch Familiensonntag für die Kinder, was Anschauliches. Also Lutz Schäufler kommt jetzt zu Wort. Im Jahr 1993 konnte ich meinen linken Arm kaum noch bewegen. Ich hatte keine Kraft mehr. Lähmungserscheinungen eben. Ein Blick in den Spiegel verriet, im Schulterbereich gab es nur noch Haut und Knochen. Die Muskulatur war größtenteils weg. Nach einigen Untersuchungen und dem Griff zum Telefonhörer sagte der Professor, Sie müssen nächste Woche operiert werden. Ich bekam keine Massage, keine Bewegungsübungen, sondern eine komplizierte Operation an der Halswirbelsäule verordnet. Wer keine Ahnung hat, fragt, warum macht der Arzt sowas? Was hat die Wirbelsäule mit der Muskulatur in der Schulter zu tun? Der Arzt weiß, um meinen Arm zu retten, muss er das Grundübel behandeln. Das war nicht meine Schulter. Auslöser war das eingequetschte Rückenmark in der Halswirbelsäule. Und hätte ich die Operation abgelehnt, wäre mein Arm verloren gewesen. Im übertragenen Sinn gibt es unterschiedlichste Lähmungen in allen Bereichen unseres Lebens. Wir nennen sie Einsamkeit, Streit, Hass, Neid und Lieblosigkeit. Um das Grundübel für diese Lähmungen zu beseitigen, hat der Oberarzt aller Ärzte, also Jesus, auch eine Operation vorgenommen. Durch seinen Weg ans Kreuz hat er das Grundübel behandelt. Die kaputte und gelähmte Verbindung zu Gott hat Jesus geheilt. Die Bibel spricht eindeutig vom Grundübel. Die Schuld ist an allem schuld. Der theologische Fachbegriff Sünde. Und seitdem fragt der Oberarzt Jesus die Menschen, willst du gesund werden? Ich füge hinzu, viel zu oft weiß niemand von dieser Schuld. Sie spielt sich so tief in meinem Inneren ab, in unserem Inneren ab. Es ist verborgene Schuld, wie ein Klotz am Bein, wie ein negatives Vorzeichen, das alle unsere Bemühungen zunichte machen kann. Es ist nichts Neues, wie wir gesehen haben damals bei Israel. Durch die Jahrtausende ist uns das erhalten geblieben. David betete später, Psalm 19, Vers 13, Verirrungen, wer bemerkt sie? Von verborgenen Sünden sprich mich frei. Die anderen Menschen verborgene und uns selbst oft nicht bewusste, so sündige Natur, die tief in uns noch steckt, muss ebenso durch unseren Herrn erneuert wiedergeboren werden, wie das, was alle sehen. Salomo stellt dazu fest, Sprüche 28, 13, wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit finden. David hat es gelernt. Er hat ja auch Ehebruch begangen damals mit der Bathseba. Als das ans Licht gekommen war, betete er, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. In unserem Glaubensleben kommt's auf beides an. Auf die Fortschritte in unserem Glaubensleben, die wir gerne zeigen, die allen sichtbar sind. Da, wo wir ein anderes Leben führen, da, wo wir von Sucht frei werden, da, wo wir im Miteinander einfach nichts mehr nachtragen. Da kommt es drauf an. Aber es kommt auch auf das an, was andere nicht sehen. Auf die Reste des alten Lebens, die in uns stecken und die wir so gern verstecken. Ich bin überzeugt, wenn wir die verborgenen Sünden an sein Licht bringen, an das Licht unseres Herrn Jesus, wenn wir sie ihm bekennen, dann wird das wie damals bei der Landnahme Israels Auswirkungen haben auf unser Miteinander, auf unser Gemeindeleben, auf unser Zeugnis, auf unseren Sieg in der Zeit und Welt, in der wir leben. Lasst uns das Grundübel behandeln lassen von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Wir wollen das Lied singen, 289.